Mein Gott, geht's mir gut. Heute Morgen geht's um Psalm 34. Und den Hintergrund von Psalm 34 finden wir in 1. Samuel 21. Da ist der König David, noch kein König, da ist David auf der Flucht vor Saul. Und der David sagt sich, ich fliehe am besten zu den Philistern, zu den Feinden Israels, weil dahin wird der Saul mich mit Sicherheit nicht verfolgen. Und er flieht nach Gat zu dem Philisterkönig Achish. Der wird uns im Psalm als Abimelech vorgestellt, aber Abimelech ist einfach nur sein Titel. Der David flieht zu den Feinden Israels. Und als er merkt, ui, die sind doch gar nicht so begeistert, wie ich das dachte, davon, dass ich jetzt hier bin, stellt er sich wahnsinnig. Er kritzelt irgendwas an das Stadttor, er lässt Speichel über seinen Bart fließen und als dieser Achish, dieser König von Gat, das Ganze sieht, sagt er sich, Verrückte, habe ich genug hier, den brauche ich nicht auch noch. Also schickt er ihn weg. Und David im Nachtrag sieht diese Befreiung von dem Achish letzten Endes als eine Rettung durch Gott an. Und dafür will er Gott loben und will er Gott danken. Und ich lese uns jetzt den ersten Teil von Psalm 34, die Verse 1 bis 9. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preist mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Die Blickrichtung entscheidet. So habe ich diesen ersten Abschnitt überschrieben. Wie kommt's, dass David Gott loben kann, Gott anbeten kann, wo er doch ganz offenkundig so unter gewaltigem Druck steht? Er ist jetzt zwar von diesem Achish entkommen, die Gefahr hat er jetzt nicht mehr zu fürchten, aber letzten Endes ist er immer noch auf der Flucht vor König Saul. Wie kommt es, dass David trotz dieser unfassbar schweren Situation trotzdem sagt, ich will Gott loben? Und ich glaube, der Grund dafür ist der, dass David sehen kann, Gott ist da. Gott ist da und Gott handelt und er handelt auch in seinem Leben und darum trifft der David eine Entscheidung. Ich will Gott loben. Ich will das machen. Und diese Entscheidung, dass sich David dafür entscheidet, dass er sagt, ich will Gott loben, lässt ihn auf der einen Seite sehen, wie Gott in seinem Leben schon gehandelt hat. Und auf der anderen Seite ermutigt ihn das auch, weil er weiß, dieser Gott ist da und dieser Gott kann. Ich will Gott. Ich will Gott auch loben. Diese Entscheidung treffe ich wahrscheinlich am besten immer dann, wenn mein Leben irgendwie so alles gut läuft, wenn alles im Fluss ist, wenn alles passt. In Krisensituationen wird mir das schwerer fallen, diese Entscheidung zu treffen. Aber Tatsache ist, auch wir sind aufgefordert, diese Entscheidung für uns und unser Leben zu treffen, diese Ich-will-Haltung entwickeln. Das machen übrigens Kinder viel mehr als Erwachsene. Da geht ein Kind zu seinen Eltern und sagt, Mama, Papa, ich möchte jetzt gerne nochmal spielen gehen. Und dann könnte es gut sein, zumindest war das im Hause Mais früher so gewesen, dass die gesagt haben, pass mal auf, es ist schon spät, es gibt gleich Abendessen, du bleibst jetzt drin. Was macht ein Kind dann? Sagt das, ja selbstverständlich, Mama, Papa, ihr habt vollkommen recht, natürlich gehe ich nicht mehr raus, ich bleibe jetzt hier und ich gehe in mein Zimmer und spiele da ein bisschen fröhlich vor mich hin. Wird ein Kind das machen? Nein, natürlich nicht. Und auch die drei, die jetzt hier sind, die werden das hoffentlich niemals machen. Ein Kind wird sagen, ich will aber spielen und ich will jetzt rausgehen, weil es das einfach will. Es ist überzeugt davon, dass das, was es will, jetzt dran ist. Und deswegen sagt es, ich will aber spielen gehen. Es ist wichtig, dass wir für unser Leben die Entscheidung treffen, ich will Gott vertrauen. Ich will Gott vertrauen, auch wenn es heiß hergeht. Ich will Gott vertrauen, auch wenn in meinem Leben nicht alles wie Butter immer läuft. Ich will auch Gott loben. Ich will das Gute in meinem Leben sehen, das ich von ihm erfahren habe. Und dafür will ich ihm dankbar sein. Und der David macht das, der will Gott loben, ob alles wie am Schnürchen läuft in seinem Leben oder ob er jetzt auf der Flucht ist. Er will Gott loben. Das ist eine Grundsatzentscheidung fürs Leben, die David getroffen hat. Und wir sind eingeladen, auch so eine Grundsatzentscheidung für uns und unser Leben zu treffen. Und in Vers 6 sagt David dann auch, warum er diese Entscheidung so trifft. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Wenn der David auf seine eigene Lebenssituation sieht, dann muss er ganz ehrlich zugeben, alles andere als gut. Ich bin immer noch auf der Flucht. Aber jetzt wendet David ganz bewusst die Blickrichtung und jetzt sieht er auf Gott. Und indem er auf Gott sieht, da sieht er plötzlich, hier ist Perspektive. Hier geht noch was. Dieser Gott kann. Wenn David nur auf sein Leben sieht, sieht es nicht gut aus. Aber indem er auf Gott sieht und seine Blickrichtung wendet, auf ihn hin, da sieht er plötzlich Perspektive, da sieht er, hier kann es weitergehen, weil dieser Gott kann und er kann auch für mein Leben. Und darum ist die Blickrichtung so unfassbar entscheidend. Worauf schaust du? Worauf schaust du heute Morgen? Siehst du auf deine Ängste, deine Sorgen, auf deine Herausforderungen, auf das, was dich vielleicht nachts nicht schlafen lässt, weil du sagst, Mensch, wie soll das bloß weitergehen? Ich persönlich mache in den Herausforderungen meines Lebens immer einen ganz gravierenden Fehler. Das Erste, was ich mache, wenn ich in schwierigen Situationen bin, ist, ich überlege erstmal, was kann ich jetzt tun, damit ich aus dieser Situation rauskomme. Und dann fangen meine Probleme oft erst richtig an. Weil ich bin ja nicht für alles, oder ich habe nicht Einfluss auf alles, was um mich herum geschieht. Manchmal bin ich von anderen Menschen abhängig. Das ist eine ganz fiese Situation. Wenn ich auf mich selbst angewiesen bin, dann weiß ich zumindest, wenn es schief geht, dann bin ich selbst dran schuld. Aber wenn ich von anderen abhängig bin, das ist nicht so prickelnd. Und dann sehe ich andere Menschen. Und dann denke ich mir, deren Sorgen würde ich gern mal einen Tag haben. Hätte ich nämlich keine. Und dann macht sich Neid in mir breit. Neid zerfrisst Menschen. Neid zerfrisst Menschen von innen raus. Und dieser Gedanke ist vollkommen Quatsch. Wie kommt man auf den Gedanken, andere Leute hätten keine Probleme? Möglicherweise erzählen die nicht, was sie für Probleme haben. Aber finde mal den, der von sich sagt, ich habe keine Probleme, alles läuft. Ich habe alles immer im Griff. Andere Menschen haben auch Probleme, nur weiß man es vielleicht nicht. Die eigenen, die stehen einem aber immer vor Augen. Und dann mache ich das Fernsehen an. Da gucke ich im Fernsehen, dann sehe ich Werbung. Und ob ich es will oder nicht, diese Werbung beeinflusst mich. Das beeinflusst mich, wenn ich den Fernseher anschaue, was ich da sehe und die Werbung sehe, das beeinflusst mein Denken, ob ich das will oder nicht. Da siehst du irgendeinen Traumurlaub und denkst, boah, Mensch, da würdest du gern mal hin. Oder dieses tolle neue Auto. Und dann erst die ganzen medizinischen Produkte, die ganzen tollen Abnehmpillen. Wenn du die schluckst, dann verpurzeln die Funde, dann hast du bald irgendwie 90, 60, 90 oder was auch immer dir erstrebenswert erscheint. Aber das ist ja gar nicht das Dramatischste. Dann mache ich das Internet an. Und im Internet sehe ich heute den neuen Berufszweig, das könnte auch noch was für mich sein, die sind Influencer. Die erzählen dir irgendwas, wo sie meinen, das wäre das wahre Leben. Hat mit dem wahren Leben zwar überhaupt nichts zu tun, spielt aber keine Rolle. Die erzählen mir, was ich tun muss, damit ich reich und erfolgreich werde. Und dann sitzt du da auf deiner Couch und denkst meist, wie kannst du jetzt reich und erfolgreich werden? Da müsste ich irgendwie, Direktor der EG, nee, haben sie erst 9, kannst du vergessen, werde ich nicht. Ja, wie soll ich reich und erfolgreich werden? In meinem jetzigen Job klappt es wahrscheinlich gar nicht, reich zu werden. Also muss ich einen anderen Job, welchen nehme ich da? Oh Mensch, wenn du dich woanders bewirbst, hast du schon einen Schlaganfall, da wirst du wahrscheinlich nicht so viele Zusagen kriegen. Was machst du jetzt? Wie werde ich reich und erfolgreich? Aber wenn ich diesen Influencern zuhöre, die wissen genau, wie das geht. In dem Moment, wenn ich auf Menschen schaue, zieht mich das oft viel mehr runter, als mich das aufbaut. Und deswegen sagt die Bibel uns, schau nicht auf deine Wünsche oder Probleme, schau mal auf Gott. Guck mal, was dieser Gott mit dir vorhat. Gott verzweifelt nicht an deinen, meinen Problemen. Gott verzweifelt nicht an meinen Wünschen und Sehnsüchten. Der kennt sie, der weiß um sie. Und deswegen gibt uns die Bibel einen ganz anderen Rat. In 1. Thessalonicher 5, seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch in Jesus Christus. Schau auf Gott und rede mit ihm über deine Herausforderungen und Probleme, deine Wünsche und Sehnsüchte. Aber schau auf Gott und schau nicht auf Menschen. Und dann kann ich, so wie das der David gemacht hat, Gott loben und ihn preisen. Loben und preisen, weil seine Möglichkeiten im Gegensatz zu meinen Möglichkeiten eben unbegrenzt sind, weil er Dinge kann, die ich eben nicht kann. Und weil er das Leben dieser Welt in seiner Hand hält und im Griff hat. Der Herr Jesus hat das mal sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, niemand ist gut als Gott alleine. Und alles das, was Gott dir gibt, ist immer gut. Gott gibt nie minderwertig. Gott gibt nie zweitklassig. Das wird auch in dem Psalm deutlich. Psalm 106, 107, da steht es zweimal drin. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, er ist gut. Und David schreibt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Und wer auf Gott und auf den Herrn Jesus vertraut und auf die schaut, der wird eben diese Erfahrung machen dürfen, dass es lohnt, diesem Gott zu glauben und es lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Das sind geistliche Erfahrungen. Aber diese Erfahrung, die kann ich nicht von einem anderen übernehmen. Ich kann nicht hergehen und sagen, okay, dann mache ich es wie XY und dann werde ich diese Erfahrung machen. Wird nicht funktionieren. Ich kann sie auch nicht lernen, dass ich sage, ich muss nur oft genug und lange genug in der Bibel lesen und dann werde ich geistliche Erfahrungen machen. Nein, die muss ich ganz persönlich machen. Geistliche Erfahrungen muss man ganz persönlich machen. Und nur dann sind sie von Wert, nur dann sind sie von Dauer, weil du sie selbst erlebt und erfahren hast. Und wenn du dann Gottes Leitung in schweren Situationen erlebt hast, dann kannst du aus deinem eigenen Erfahrungsschatz heraus erleben und erfahren, ich habe erlebt, dass Gott handelt und eingreift und dass Gottes Güte und Liebe auch in meinem Leben da ist, auch wenn ich es in manchen Situationen nicht sehen kann. Und darum sagt der David, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Wenn ich was schmecken will, dann muss ich es ganz, ganz nah an mich ranlassen. Genau genommen muss ich es in den Mund nehmen, damit ich was schmecken kann. Sonst kannst du nicht schmecken oder kannst es mit der Zunge vielleicht schmecken, aber auch dann musst du sehr dicht an deinen Körper dran, egal wie lang deine Zunge ist. Du musst es dicht an dich ranlassen. Und wenn du sagst, ich will sehen, was Gott tut, auch dann muss ich Gott nah an mich ranlassen. Ich kann jetzt nicht nach Aslar sehen, weil Aslar zu weit weg ist und weil da einige Flussbiegungen noch dazwischen sind. Aber euch kann ich jetzt sehen, weil ihr nah an mir dran seid. Und genauso ist es mit Gott. Wenn ich schmecken und sehen will, wie freundlich dieser Gott ist und wie gut er zu mir ist, dann muss ich ihn nah an mich ranlassen. Auf Distanz wird es nicht funktionieren. Und darum aber macht David diese Erfahrung und die dürfen wir auch machen. Gott ist erlebbar und erfahrbar. Ich muss ihn nur nah an mich ranlassen. An mich und mein Leben ranlassen. Auf Distanz wird es nicht funktionieren. Und wenn ich das mache, wenn ich dann meinen Blick wende und hin auf Gott schaue, dann darf ich diese Erfahrung machen, dass es lohnt, diesem Gott zu glauben und diesem Gott auch zu vertrauen. Ich komme zu einem zweiten Gedanken, reich beschenkt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jag ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Antlitz des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Frevler wird das Unglück töten, und die Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Dieser Satz ist absolut gesprochen und dieser Satz ist herausfordernd. Das würde also bedeuten, wenn ich den 1:1 einfach so vor mich hin sage, immer dann, wenn ich auf Gott vertraue, kriege ich alles, was ich will und dann habe ich alles, was ich möchte. Grundsätzlich immer. Aber dieser Gefahr erliegt weder der David und dieser Gefahr sollten auch wir nicht erliegen. Der David weiß um die Spannungen, in denen ein Mensch, der leidet, drinstecken kann. Und darum spricht er hier vom Schreien der Gerechten, von denen, die zerbrochenen Herzens sind, von denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und Glaube bedeutet jetzt, diese Spannung auszuhalten, die eine Seite, den Ist-Zustand zu sehen, wo ich sage, diese Welt und mein Leben ist alles andere als immer nur gerade und gut. Und auf der anderen Seite auch nicht vom Pferd zu fallen, zu sagen, dann lohnt es ja auch nicht, diesem Gott zu vertrauen. Gott ist der, der hört, wenn die, die zu ihm, an ihn glauben, zu ihm beten oder so wie David sogar zu ihm schreien. Hast du schon mal zu Gott geschrien? Gebetet habe ich schon oft. Aber hast du schon mal zu Gott geschrien? Der David hat eine Erfahrung in seinem Leben gemacht und die dürfen wir auch machen. Gott handelt zu seiner Zeit. Gott handelt nicht immer dann, wenn ich das wünsche und will, aber er handelt zu seiner Zeit. Und darum ist das Vertrauen in Gott so vollkommen gerechtfertigt. Und dann praktisch mitten im Psalm ruft der David auf, das Böse zu lassen und dafür den Frieden zu suchen. Suche Frieden und jage ihm nach. Dieses Wort Frieden, Hebräisch Shalom. Shalom ist mehr als die Abwesenheit von Krieg oder die Abwesenheit von Streit, sondern Shalom bedeutet wörtlich, bei Gott geht's mir gut. Bei Gott geht's mir gut. Ich musste, als ich diese Predigt geschrieben habe, an Dietrich Bonhoeffer denken. Und habe mich so gefragt, wie wird der das, diese Worte gelesen haben. Such den Frieden und jage ihm nach. Der schreibt in seinem, ja, wie wir alle kennen, bekanntesten Lied, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Bonhoeffer schreibt diese Worte im Gefängnis. Und wenn er an seine Familie denkt, sieht es auch nicht prickelnd aus. Einer seiner Brüder ist im Krieg gefallen, ein anderer Bruder und zwei seiner Schwager sind ebenfalls inhaftiert. Eine seiner Schwestern ist ausgewandert, weil sie mit einem Juden verheiratet ist. Und zu seiner Verlobten Maria hat er nur sporadischen Kontakt. Und den nur über Brief und die werden natürlich von den Nazis zensiert. Wie soll so ein Mensch Frieden finden in so einer Situation, wo das eigene Leben so ungewiss ist, wo er nicht weiß, was der nächste Tag für ihn bringt? Ich glaube, Bonhoeffer und darüber hinaus wir alle sollten und können Frieden finden, wenn wir Frieden mit Gott haben. Wenn du Frieden mit Gott hast, kannst du letzten Endes sogar Frieden mit den Menschen haben. Und Bonhoeffer zum Beispiel weiß, Gott ist mir gnädig. Mehr Frieden als Frieden mit ihm geht nicht. Das ist vollumfassender Friede. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wird ewig und seine Wahrheit für und für. Psalm 100, Vers 5. Aber das ist nur der innere Frieden. Es gibt ja auch einen äußeren Frieden. Und wir wissen jetzt, seit letzter Woche ist Krieg in Israel. Wir haben schon seit über einem Jahr, schon fast 2 Jahre Krieg in der Ukraine. Aber das sind Dinge, da haben weder du noch ich irgendeinen Einfluss drauf. Wir können nicht bei Netanyahu oder bei der Hamas irgendwie anrufen und sagen, Freunde der Nacht, es reicht, Schluss jetzt, aufgehört. Das geht nicht. Aber was meine direkten Mitmenschen angeht, da habe ich einen ganz großen Einfluss drauf, ob ich mit denen Frieden habe oder nicht Frieden habe. Frieden zwischen Nationen können wir nicht herstellen, aber Frieden mit unseren Nächsten, zu dem sind wir aufgefordert und eingeladen. Und das fängt damit an, dass ich friedvolle und liebevolle Beziehungen zu meiner Familie habe, zu den Menschen, mit denen ich täglich Kontakt habe und zu den Menschen, wo ich sage, die habe ich lieb, die stehen mir ganz nahe. Und wenn ich nichts schaffe, mit denen friedvoll zusammenzuleben, dann brauche ich über Friede beispielsweise in der Gemeinde erst überhaupt nicht nachzudenken. Wenn ich es nicht schaffe, im engsten Kreis friedvoll zu sein, dann wird es mir kaum gelingen, mit Menschen außerhalb meiner eigenen 4 Wände und außerhalb meiner Familie Frieden zu haben. Und der Talmud gibt uns da einen sehr, sehr klugen Rat. Der Talmud sagt, wenn du alleine bist, achte auf deine Gedanken. Und wenn du in Gemeinschaft bist, achte auf deine Worte. Das hängt ganz eng zusammen. Wenn ich alleine bin, da fangen meine bösen, meine unguten Gedanken an. Wenn ich da sitze und bin rachsüchtig oder ich mag jemanden nicht und denke, dem geschieht's recht, dann ist es ganz, ganz schlecht. Also sagen die, achte erstmal auf dein Denken. Wenn du auf dein Denken achtest, wird es wesentlich leichter fallen, in Gemeinschaft mit anderen Menschen Worte zu wählen, die gut sind. Wenn ich schon böse Gedanken denke, werde ich wahrscheinlich auch böse Gedanken äußern. Wenn ich aber gute Gedanken denke, dann wird mir es leichter fallen, friedvoll und liebevoll mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und dieser Frieden, von dem der David hier schreibt, das ist doch kein Selbstläufer. David sagt, suche den Frieden und jage ihm nach. Tu alles dafür, damit du Frieden haben kannst. Und dieser Frieden, der lohnt sich für dich selbst, der lohnt sich aber genauso auch für deine Mitmenschen. Und dann schließt der David mit einem ganz interessanten Vers. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Erlösen heißt hier wörtlich loskaufen. Loskaufen von der Sünde. Wer kann uns loskaufen von der Sünde? Loskaufen von Sünde kann uns nur der Herr Jesus und das hat der am Kreuz getan. Und David schreibt jetzt praktisch schon prophetisch von dem Herrn Jesus, obwohl er noch überhaupt keine Ahnung davon hat, dass dieser Jesus 2000 Jahre später ungefähr auf diese Erde kommen wird, um für die Sünde der Menschen zu sterben. Er schreibt prophetisch davon. David beginnt also diesen Psalm hier mit dem Lob Gottes und er endet letzten Endes in der Erlösung des Menschen. Das Größte, was der Mensch überhaupt bekommen kann. Das größte Geschenk, das der Mensch haben kann, ist dies, dass er von Sünde erlöst ist. Und wenn wir heute Morgen den David gesegnet haben, dann ist das Wichtigste, was im Leben dieses Burschen passieren kann, das, dass er von dem Herrn Jesus erlöst ist und dass er an den glauben kann. Alles andere, da kümmert sich dann der Herr Jesus drum. Da kümmert sich der drum. Als unser Sohn damals in den Kindergarten kam, da konnte er nicht sprechen. Und seine Schwester hat dann alles für ihn gedolmetscht. Und dann musste er danach, als er das hinter sich gebracht hatte, 9 Jahre zur Schule gehen. Und das waren 9 Jahre Qual, Qual, Qual für dieses Kind. Aber er hat es ausgestanden, er hat es ausgehalten und heute wird er Dachdecker. Gott hat alles gut gemacht. Wir haben immer gesagt, Menschenskinder, der Tommy, der kann nicht sprechen, wie soll der durch die Schule kommen, das schafft er nie. Und er hat es geschafft. Warum? Weil Jesus sich drum kümmert. Meine Frau und ich, wir sind mit dem von Therapeut zu Therapeut gegondelt und letzten Endes war das alles, ich will jetzt sagen für die Katz, aber vieles war vollkommen für die Katz. Aber er hat es geschafft. Warum? Weil Jesus sich drum gekümmert hat. Darum hat er das hingekriegt. Und das Wichtigste, was dem David passieren kann, ist, dass er Jesus kennenlernt. Weil der wird dafür sorgen, dass sein Leben gelingen wird. Egal wie das Leben sich gestaltet, der sorgt dann dafür, dass Leben gelingt. Und das ist das größte Geschenk, was Menschen haben können. Und darum stimmt diese Anfangsaussage meines Erachtens schon. Bei Gott geht's mir gut. Der David hat in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Er hat manches erlebt, was schwer war, er hat aber auch viel Gutes erlebt und er hat sich bewusst dafür entschieden zu sagen, ich will diesen Gott loben. Und er lobt Gott, weil er die Erfahrung macht, Gott ist ein Gott, der hört, wenn die, die an ihn glauben, ihm vertrauen. Kein Gebet verhallt irgendwo im Weltraum, sondern Gott erhört Gebet und Gott kann. Gott kann und er kann auch für dich und für dein Leben und egal was deine Herausforderung jetzt ist, Gott kann und Gott will damit fertig werden. Und du darfst ihm und kannst ihm vertrauen und du kannst ihn dann dafür auch loben und ihn anbeten, wenn du die Erfahrung machen wirst, wenn du auf ihn vertraust, dann wird dein Leben gelingen und er wird dir helfen in den Herausforderungen deines Lebens. Und er lädt dich zum Frieden ein, zunächst zum Frieden mit sich selbst. Und diesen Frieden kann jeder von uns durch den Glauben an Jesus Christus bekommen, weil der uns von Sünde losgekauft hat. Und wenn wir wissen, ich habe Frieden mit Gott, dann kann ich auch Frieden mit meinen Mitmenschen haben, weil dieser Gott mir helfen will, dass ich in guter Weise Beziehung zu meinen Mitmenschen habe. Bei Gott geht's dir gut. Das kann und das soll auch für dein Leben gelten. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass es uns im Glauben an dich alle Sünde, alle Lebensschuld vergeben ist. Danke dafür, dass wir mit dir leben dürfen und dass du das Angebot uns machst. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du jeden von uns kennst und jeden von uns lieb hast und uns einlädst, in Beziehung zu dir zu leben und unsere Hoffnung, unsere Wünsche und Sehnsüchte immer neu dir zu bringen und dir zu sagen, in dem Wissen, dass du kannst und dass du auch mit uns kannst und für uns kannst. Danke, dass unsere Herausforderungen und Nöte für dich keine darstellen, sondern dass du alles im Blick und auch im Griff hast. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir diesen Frieden zu dir ganz neu annehmen und bewahren und dass wir dadurch auch in die Lage versetzt sind, dass wir Frieden mit unseren Mitmenschen haben können. Hilf uns bitte dazu, friedvolle und liebevolle Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu haben und hilf uns, dass wir gute und liebevolle Gedanken über sie denken. Du bist der, der auch uns da in diesem Leben führen und leiten kann und der unsere Herzen verändern kann. Danke dafür, Herr Jesus, dass du da bist, dass du mit uns bist. Amen. Wir singen jetzt noch einmal, Mein Gott ist größer.